Du weißt, dass ich meinen Podcast umpositioniert habe. Darüber habe ich letzte Woche ausführlich hier gesprochen. Und heute ist auch das neue Cover online. Denn ich möchte in diesem Podcast nicht nur mein Wissen mit dir teilen, sondern immer mehr erfolgreiche Frauen sichtbar machen, die bereit sind, uns unter ihre Oberfläche gucken zu lassen. Weniger Scheinwerfer-Glamour also, sondern mehr ehrliche Gespräche unter erfolgreichen Frauen. Das erste Gespräch dieser Art erwartet dich heute und zu Gast ist Julia Helena Bernhardt. Sie wird auch die Geldtherapeutin genannt, denn sie hilft Frauen, sich durch ein profitables Online-Business und kluges Investieren an der Börse ein Vermögen aufzubauen. Warum? Damit sich die Frauen ihr Leben nach eigenen Wünschen und ihren eigenen Werten aufbauen können. Geld ist nicht nur heute ein Thema im Alltag von Julia, sondern war es auch schon früher, denn Julia weiß ganz genau, wie sich Armut anfühlt. Und darüber möchte ich heute ganz offen mit ihr sprechen. Willkommen bei Unter der Oberfläche, dem Podcast über das, was Frauen bewegen und was sie wirklich bewegt. Ich bin Franziska Plesser und wir starten jetzt. Julia, du hast in deinem Leben schon Armut erlebt. Wie fühlt sich Armut an einem ganz normalen Dienstag an, wenn man da aufwacht und in seinen Tag startet? Was fühlt man da so? Wie geht's da einem?
Also es gab Tage, da habe ich das ganz gut, ich sag mal so, weggedrückt oder ich bin auch ganz gut drin, mich dann irgendwie so auf positive Dinge zu konzentrieren. Aber was mich immer begleitet hat, war so dieses Gefühl von Scham. Also einfach auch zu sehen, dass zum Beispiel in meinem Umfeld Menschen Dinge tun können, die ich nicht kann zum Beispiel. Oder dann gab es die Situation, wir haben mit meinen Freundinnen so einen Mädelstrip geplant in eine andere Stadt und es war halt für mich klar, okay, ich habe dieses Geld nicht, ich muss mir dafür dann Geld leihen und konnte mir halt nicht dieses teure Hotel leisten, sondern habe gesagt, hey, ich habe die Kohle einfach nicht, können wir irgendwie was Günstigeres nehmen? Das war für die anderen, die haben das gemacht, aber es war für sie ein bisschen blöd, weil die waren einfach so finanziell an einem anderen Punkt als ich. Also es war tatsächlich auch in so alltäglichen Entscheidungen einfach, wo ich gemerkt habe, okay, es geht nicht darum, dass ich mir jetzt keine mega teuren Sachen kaufen kann, sondern es geht darum, dass ich sozial ein bisschen abgeschnitten bin, dadurch, dass ich einfach an gewissen Dingen nicht teilhaben kann, die sich andere halt leisten können. Und das war sehr schambehaftet für mich. Also so dieses Gefühl von Scham, das war ganz oft präsent.
Mhm. Und was hat dieses Gefühl von Scham mit dir selbst gemacht? Also wie hast du auf dich dann geblickt in diesen Momenten? Was hast du über dich gedacht?
Dass ich total versagt habe. Also ich war mega wütend auf mich, weil ich immer so gemerkt habe, boah, ich kann ja total viel. Also ich habe so viele krasse Ausbildungen. Ich habe ja irgendwie auch schon eine Karriere hinter mir und trotzdem stehe ich jetzt gerade an dem Punkt, dass ich nichts habe, wieder bei meinen Eltern wohne, quasi wieder finanziell abhängig bin, auch von meinen Eltern und ich war damals 30 und ja, so war so eine ganz starke Wut auf mich, aber auch so auf die Umstände, ja.
Und hast du das auch, hast du das körperlich auch gespürt?
Ja. Also ich hatte zu der Zeit auch ganz stark so eine Magenschleimhautentzündung und ich kenne das von mir, dass mir so Sorgen und Stress und so immer auf den Magen schlägt und in der Zeit war das dann ganz extrem und einfach immer so dieses, ja, diesen Stein im Magen und dieses enge Gefühl. Also es hat sich eben nicht angefühlt wie dieses weite, lebendige, ich kann die Welt erobern, sondern immer diese Enge und dieser Stein in der Magengegend.
Ja. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also was, wenn du sagst, du hattest ja schon eine Karriere, was war deine Karriere und an welchem Punkt standest du da konkret in deinem Leben?
Ja, also ich habe Operngesang studiert und nebenbei auch immer als Model gearbeitet, habe dann nach meinem Studium hauptberuflich als Model gearbeitet, war da auch recht erfolgreich, habe dann meinen jetzt Ex-Mann kennengelernt und habe für den sowohl meine Gesangs- als auch Modelkarriere sehr hinten angestellt und bin mit ihm um die Welt gereist, weil er sehr erfolgreich war und alles. Und es war zu dem Zeitpunkt auch okay, also es hat sich zu dem Zeitpunkt gut für mich angefühlt. Ich wurde dazu nicht gezwungen oder so. Aber an dem Punkt der Trennung habe ich dann gemerkt, boah krass, dadurch, dass ich all die Jahre mich vernachlässigt habe, eben auch kein Geld gespart habe oder investiert habe oder so, sondern das, was ich verdient habe, auch immer ausgegeben habe, hatte ich keinerlei Rücklagen und war quasi tatsächlich in Armut. Also ich hatte nur Schulden. Ich habe ihn verlassen während der Corona-Zeit und konnte nicht arbeiten. Also ich durfte nicht arbeiten. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich eben mal in Armut lande. Also ich dachte immer, das passiert halt anderen Menschen, aber nicht mir, weil ich eigentlich auch aus einem ganz wohlhabenden Elternhaus komme. Und die mich natürlich auch abgefangen haben. Aber es ist einfach kein gutes Gefühl, mit 30 wieder von den Eltern abhängig zu sein.
Genau. Und woran hast du dich so innerlich festgehalten dann trotz allem? Was hat dir vielleicht auch in diesen Momenten dann so eine Stärke gegeben?
Also es war einerseits klar meine Familie. Dann habe ich in der Zeit aber auch meinen neuen Partner kennengelernt. Das hat mir ganz viel Halt gegeben. Also ich bin dann wandern gegangen, ich habe eine Alpenüberquerung gemacht, da habe ich ihn dann auch kennengelernt. Das war gar nicht geplant, wollte ich nicht, aber es ist dann halt so gekommen. Aber so dieses in der Natur sein, also tatsächlich auch diese Berge zu bezwingen. Also ich weiß auch noch, bei dieser Alpenüberquerung, ich hatte ja nichts außer meinen Rucksack. Also ich hatte quasi nichts und trotzdem habe ich gemerkt, boah, ich habe eine unfassbare Stärke. Ich schaffe es gerade, diesen unfassbar anstrengenden Berg hier hochzugehen. Und das hat mir ganz viel Stärke gegeben, wo ich merke, boah, ich habe zwar nichts materiell, aber ich habe immer noch mich und meine Stärke und meine Ausdauer und meine Disziplin und dieses Feuer, was ich eigentlich immer in mir hatte.
Und als du da jetzt dann bei deinen Eltern quasi wieder eingezogen warst und erstmal nicht arbeiten konntest, wenig Geld hattest, was war dann so der erste Schritt, also aus dieser Situation raus? Was hast du da konkret gemacht?
Also erst bin ich zum Arbeitsamt, habe dann damals dieses noch Hartz IV oder Arbeitslosengeld II bekommen. Das war auch einerseits sehr schambehaftet, dieser Schritt. Und gleichzeitig war ich sehr dankbar darüber, dass es diese Hilfe gab. Ich habe keine Wohnung bekommen, weil mir niemand eine Wohnung vermieten wollte, weil ich kein Einkommen hatte und generell als Selbstständige eben sehr schwankende Einnahmen. Und mir war klar, okay, ich muss halt irgendwas machen, um wieder Geld zu verdienen, auch wenn jetzt gerade alle Möglichkeiten gefühlt nicht da sind, und kam dann eben drauf mit dem Online-Business, was vorher gar nicht so in meiner Welt war. Ich habe immer offline gearbeitet und online, also ich kannte Influencer, aber das wollte ich irgendwie nie werden. Und was man sonst so online machen kann, das war gar nicht so auf meinem Radar. Und dann habe ich mich da das erste Mal damit beschäftigt, dass ich eben auch online Menschen erreichen kann, auch wenn ich jetzt gerade offline nicht arbeiten darf.
Ja, das ist wirklich spannend, wie viele es damals durch Corona in dieses Online-Business gespült hat, weil bei mir war es ja auch so. Ich hatte da, war da inmitten noch meiner ersten Coaching-Ausbildung, der systemischen Coaching-Ausbildung, und dann habe ich mir immer vorgestellt, ich miete mir irgendwie so einen Raum und da gibt es dann zwei wunderschöne große Sessel und da sitze ich dann oder kommen dann meine Klienten und so. Und plötzlich ging das ja alles nicht mehr. Und dann dadurch bin ich auch ins Online-Business gestartet. Ich konnte mir es am Anfang gar nicht vorstellen. Das war wie so eine Sperre. Ich hatte zwar selber glücklicherweise schon mal ein Coaching erlebt, also wo ich die Klientin war, wo der Coach auch in München saß. Das war noch weit vor Corona, sodass ich schon wusste, das funktioniert. Aber ich hatte, das war so, also so dieser Traum oder diese Vision, die ich in meinem Kopf hatte, die musste ich dann so plötzlich völlig verändern. Und das ist mir erstmal sehr schwer gefallen. Heute bin ich froh, dass es so gekommen ist, weil man ja einfach viel mehr Reichweite hat und auch Menschen betreuen kann aus anderen Ländern oder, ne, oder anderen Städten und so weiter. Und man eben auch dieses Ortsunabhängige hat, was ja auch sehr, sehr schön ist. Aber damals war ich doch erst sehr so wie gelähmt und dachte, oh Gott, jetzt ist alles vorbei.
Ja, ja. Ja, ich glaube, wie du sagst, es ging ganz vielen so und es war einfach auch eine riesige Chance. Also ich weiß gar nicht, ob ich da so drauf gekommen wäre ohne diese Corona-Zeit, keine Ahnung.
Das denke ich auch, ja. Also wäre ich auch nicht. Also da hätte ich einfach das so gemacht wie geplant. Und ich weiß nicht, wo ich dann gelandet wäre, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin letztendlich froh, dass es so war, genau. Wie hast du denn die Kraft gefunden, dich überhaupt aus dieser Beziehung, die ja von außen gesehen, denkt man ja so, ja, konntest viel reisen, warst finanziell abgesichert und so weiter. Wie hast du dich da lösen können? Oder was war so auch der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte anders leben, das ist nicht mein Glück, wie ich jetzt gerade lebe?
Ja, das hat auch eben mit der Corona-Zeit zu tun, weil ich davor eben viel gereist bin und aber auch viel alleine war. Also mein Ex-Mann war auch sehr viel allein auf Reisen. Und dadurch waren Konflikte, die da waren in der Beziehung, waren dann teilweise nicht präsent oder wurden gar nicht so, wir haben gar nicht so richtig drüber gesprochen, weil es war klar, okay, er muss jetzt wieder los und hat eine sehr wichtige Vorstellung. Dann wusste ich, okay, ich kann das jetzt nicht ansprechen, weil es ist wichtig, dass er jetzt da singen kann. Und wenn ich da jetzt so ein Fass aufmache, da kann er womöglich nicht singen. Also auch immer so die Angst, okay, ich muss ihn irgendwie stabilisieren quasi. Also ich war sehr stark für die emotionale Ausgeglichenheit verantwortlich und all diese Sachen. Und dann kam eben diese Corona-Zeit. Wir saßen beide zu Hause und mussten uns notgedrungen mit uns auseinandersetzen. Und da habe ich eben gemerkt, boah, es passt einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht. Und ich bin aber so ein Mensch, ich möchte da dann dran arbeiten und habe ganz viel versucht und habe gemerkt, von der anderen Seite kommt aber einfach gar nichts. Und ich kam dann immer mehr an einen Punkt, wo ich mich eben gefragt habe, okay, möchte ich so mein Leben gestalten? Also nach außen hin ist es quasi scheinbar perfekt, ein riesiges Haus, einen, ich sag mal, reichen und wohlhabenden Mann. Ich kann mitreisen, so eigentlich passt ja alles, aber für mich hat es halt gar nicht gepasst.
Hm. Ja. Und wenn du heute so auf diese Zeit zurückblickst, was weißt du heute über dich, worauf du dich immer verlassen kannst? Also was würdest du sagen, ist deine Stärke, die dir auch bei zukünftigen Herausforderungen immer helfen wird, wo du immer weißt, okay, wenn alles den Bach untergeht oder alles schiefläuft, ich weiß, diese Fähigkeit habe ich in mir.
Ja, dieses lösungsorientiert. Also ich weiß über mich, dass ich immer eine Lösung finden werde. Ich werde auch immer einen Weg finden, irgendwie Geld zu verdienen. Und dass ich auch Durchhaltevermögen habe. Also dass ich weiß, okay, ich habe diese Stärke in mir und auch wenn es eben mal nicht leicht ist, ich kann da durchgehen.
Mhm. Ja. Ja, das finde ich spannend, weil also so in dem Aufbau meines Coaching-Business, ich meine, wir wissen ja alle, dass so eine Selbstständigkeit Höhen und Tiefen hat und man probiert was und dann klappt es ganz gut, dann klappt es auch mal wieder nicht und man hat immer so dieses im Kopf so, wo kommen die nächsten Kunden her? Und wenn man irgendwo angestellt ist, dann weiß man ja, jeden Monat bekommt man sein Gehalt. Das ist ja schon auch so was, was einem Angst macht. Also zumindest bei mir war das oft oder ist es auch immer mal wieder, ne, dass ich denke, okay, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Und was mir dabei dann ab einem gewissen Punkt auch geholfen hat, dass ich, wie du auch sagst, dass ich weiß, ich kann überall arbeiten. Und dann bin ich immer hier bei uns in der Gegend, gibt es so einen Feinkostladen, Lindner. Und der hatte immer draußen dran, und bis heute steht es dran, wir suchen Mitarbeiter. Und da habe ich immer gedacht, okay, dann verkaufe ich halt Käse und Brot. Also dazu wäre ich mir auch nicht so schade. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man in dieser Selbstständigkeit sich nicht so einen Tunnelblick bekommt und sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt das und das schaffen und ich muss den Jahresumsatz erreichen, und sondern dass man eben auch sich diese Flexibilität erhält, ne? Und dass man sagt, es gibt so viele rechts und links, so viele Wege. Wenn jetzt dieser eine Weg nicht klappt, dann kann ich immer justieren. Ich kann immer noch jeden Tag was anderes ausprobieren.
Ja, 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 absolut. Und ja, und eben es findet sich immer ein Weg. Ich glaube, es ist eher auch so dieses eigene Ego. Also so war es bei mir zumindest so, okay, meine Gesangskarriere ist jetzt nicht mehr, meine Modelkarriere nicht. Und so sich mal vom Ego zu entfernen und zu sagen, okay, was kann ich denn noch? Ich habe ja damals auch schon als Therapeutin gearbeitet, aber die Praxis war eben im Haus meines Ex-Mannes und auch die war quasi weg. Und dann zu gucken, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten? Und ich habe dann auch erstmal Gesangsunterricht gegeben, ganz klassisch, und einfach gesagt, okay, ich habe ja diese Fähigkeiten und Talente und wie kann ich daraus jetzt so langsam irgendwas entwickeln?
Ja. Ja, du hast dann Gesangsunterricht gegeben und was war dann dein nächster Schritt?
Gleichzeitig habe ich mir dann so ein ganz klassisches Business-Coaching gebucht. Also da ging es eben darum, wie baue ich ein Online-Business auf, weil ich davon ja überhaupt keine Ahnung hatte. Aber irgendwie gemerkt habe, okay, ich glaube, das ist es. Also ich habe so wirklich gespürt, ich glaube, das ist mein Weg. Und ich weiß auch, es hat, glaube ich, knapp 5.000 Euro gekostet. Ich hatte ja gar kein Geld und habe mir das dann geliehen. Also ich habe so eine Art Privatkredit aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich heute tatsächlich noch so mutig wäre. Keine Ahnung. Aber zu dem Zeitpunkt war das so wirklich, ich hatte eh nichts zu verlieren. Manchmal ist es ja leicht, manchmal ist es leichter, sowas zu machen, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Ich hatte eh kein Geld. Dachte, okay, da kommt es jetzt auch nicht mehr an. Genau. Und dann habe ich eben Schritt für Schritt mein Online-Business parallel aufgebaut.
Mhm. Und was war so dein Fokus bei diesem Aufbau? Also was wolltest du in die Welt geben? Mit wem wolltest du arbeiten oder mit wem hast du dann auch gearbeitet? Und was wolltest du dann den Menschen zeigen, mit denen du arbeitest?
Ja, also am Anfang war der Fokus noch ganz stark auf Künstlern oder eben Sängerinnen, weil ich ja selber aus dieser Bubble komme und ich eben auch gemerkt habe, wie die alle strugglen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Es sind ganz, ganz viele in die Depression gerutscht, weil das ein sehr starkes Identitätsthema ist. Also wer bin ich denn überhaupt noch, wenn ich nicht mehr auf der Bühne stehe? Und habe dann sehr viel mit Sängern gearbeitet, als die Opernhäuser dann wieder geöffnet haben quasi, viele wieder aus ihrer Depression rauskamen, ging sehr stark drum um Auftrittscoaching, Performancecoaching, solche Sachen und habe mich da dann aber immer mehr ich will nicht sagen entfernt, aber weiterentwickelt, dass ich mehr mit Selbstständigen arbeite, also nicht mehr nur mit Künstlern, weil die Themen sind oft sehr, sehr ähnlich oder sogar die gleichen. Aber die Künstler sind eben eine sehr spezifische, enge Zielgruppe. Ich auch gemerkt habe, für mich ist schwierig, auch mit der Identität. Ich bin einerseits selber Künstlerin und also ich bin Kollegin und Coach gleichzeitig. Das war manchmal ein bisschen ein Konflikt da und fühle mich jetzt tatsächlich wohler, also hauptsächlich mit Selbstständigen zu arbeiten.
Und was sind so die Themen? Also mit welchen Themen kommen Frauen zu dir? Also ich glaube, du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen, ne?
Ja, ja. Also ich bin auch für Männer offen, aber ich ziehe hauptsächlich Frauen an. Liegt vielleicht auch an meinem pinken Branding. Pink ist meine Lieblingsfarbe. Also es geht ganz stark um das Thema Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, auch den eigenen Wert finden. Und ich habe so ein bisschen eine spezielle Kombination, weil ich das eben über Finanzthemen mache und über Stimme und mit energetischer Arbeit. Weil Stimmarbeit gehört für mich irgendwie einfach immer so ein bisschen dazu, weil ich daher komme und sich zeigen, die eigene Stimme zeigen, der eigenen Stimme zu vertrauen. Die Wahrheit nach außen sprechen hat für mich einfach sehr viel tatsächlich auch mit Stimme zu tun. Dann habe ich ganz stark diese Finanzthemen, weil ich eben auch daher komme und die energetische Arbeit aus meinem therapeutischen Hintergrund.
Was würdest du sagen, sind so die Schmerzpunkte deiner Klientinnen? Also was sind so konkrete Themen, mit denen die zu dir kommen? Sagen die, okay, ich muss jetzt endlich mal mein eigenes Geld verwalten oder ich möchte wirklich mehr mich in bestimmten Kontexten selbst, mehr Selbstvertrauen haben? Also was führt die so zu dir?
Also ein ganz starker Hauptfokus sind Frauen, die sich aus ungesunden Systemen entweder befreit haben oder befreien möchten. Also entweder eben auch Beziehungen, dass sie sagen, ich bin gerade in einer Beziehung, die mich nicht mehr nährt oder schon lange nicht mehr nährt oder tatsächlich richtig ungesund ist, aber ich schaff's nicht raus, weil ich die finanziellen Mittel vermeintlich nicht habe. Die meisten haben ja finanzielle Mittel, aber sie haben eben kein Vermögen aufgebaut. Deswegen fühlen sie sich quasi nicht vermögend. Oder sie sind in einem Job, also auch in einem ungesunden Jobsystem gefangen, wo sie merken, ich kann überhaupt nicht so zum Beispiel für meine Kinder da sein, wie ich es eigentlich will. Oder der Job laugt mich aus, aber ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme. Und dann eben immer in Kombination mit Geld, weil oft sind wir in diesem System gefangen, weil wir glauben, wir schaffen es finanziell nicht. Aber das hat ganz viel eben mit dem Selbstwert zu tun. Wir schaffen es immer. Also ich bin der Living Proof quasi.
Ja.
Und genau, also das ist so der eine Part und dann so ganz, ich sag mal, ein bisschen klassisch, Leute, die ein Business haben und selbstständig sind und sehr schwankende Einnahmen, wie kann ich denn Vermögen aufbauen, um da eine Stabilität reinzubringen, dass mich das eben nicht so emotional mitnimmt, wenn ich so schwankende Einnahmen habe, sondern ich weiß, okay, mein Aktiendepot, das arbeitet für mich, ich habe hier mein Vermögen oder sogar mein passives Einkommen und kann deswegen so ein bisschen entspannter sein in meiner Selbstständigkeit.
Ja. Schön. Also ich meine, wir reden ja oft über Altersarmut, ne?
Ja.
Gerade bei Frauen und dabei ist es natürlich ein super wichtiges Thema. Was würdest du denn sagen, Frauen, die in so abhängigen Beziehungen oder also jetzt nicht nur beim Partner, sondern auch im Job, also so toxischen Beziehungen sind, was macht das langfristig mit denen, so innerlich?
Die werden total leer und verlieren ihre Lebendigkeit. Also den häufigsten Satz, den ich höre, ist, ich erkenne mich selbst nicht mehr. Ich war mal eine total lebendige, selbstbewusste, fröhliche, abenteuerlustige Frau und ich funktioniere nur noch. Ich bin ausgelaugt, ich bin müde. Also so dieses Gefühl von Lebendigkeit geht mir total verloren. Es sind ja oft Frauen, die einfach stark sind, weil sie lang funktionieren können. Also wir denken ja immer, oder ja, Mensch, Frauen denken dann oft, ich bin schwach, wenn ich jetzt aus dem System raus will. Aber es ist gerade andersrum. Sie schaffen es so lange, in diesem System drin zu bleiben, weil sie so stark sind, auszuhalten.
Genau, weil sie das so früh schon gelernt haben und auch gar nicht sich bewusst sind, dass sie da in diesem Funktionierensmodus sind.
Ja,
und was glaubst du denn, warum halten so viele Frauen so lange durch, obwohl sie doch längst merken, körperlich, geistig, dass es nicht sich gut anfühlt, dass sie nicht glücklich sind?
Ich glaube, es ist einerseits die Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Also es sind oft eben auch Frauen, die eben eigentlich von ihrer Grundeinstellung sehr positiv sind und eben immer denken, ach komm, jetzt ziehe ich noch ein bisschen durch, jetzt halte ich noch ein bisschen durch, jetzt arbeite ich noch mehr an meiner Beziehung und dann wird es irgendwann gut. meistens ist es auch ja so, dass in so ungesunden Beziehungen, sei es beruflich oder privat, nicht immer alles schlecht ist, sondern es gibt auch immer wieder gute Momente. Und es ist wie bei so einer Sucht, wir hangeln uns dann da entlang und wir haben immer die Hoffnung, dass diese guten Momente irgendwann überwiegen. Und bis man dann mal an einen Punkt kommt, zu realisieren, okay, die werden nicht überwiegen. Also insgesamt ist es einfach ein ungesundes System, das dauert oft auch eine Weile.
Ja. Genau. Und wenn die dann so zu dir kommen oder auch du hast ja auch Gruppencoachings, wie erlebst du das? Wie zeigen die sich? Also zeigen die sich sofort offen? Lassen die auch sofort so das raus, was unter der Oberfläche ist? Oder würdest du sagen, das baut sich dann langsam auf in den Räumen, in denen du dann bist mit denen?
Das baut sich meistens auf. Also am Anfang ist es viel auch noch so, ich zeige mich sehr stark und selbstbewusst und dieses als Powerfrau quasi. Und es kommt dann aber nach und nach eben, weil ich nicht, ich sag mal, die reine Finanz- oder Business-Mentorin bin, sondern es eben sehr stark, du machst auch EFT mit EFT, ja, kombiniere und in den EFT-Sessions, da löst sich das, mhm, dann. Also es ist ganz klar so zu spüren und zu merken. So am Anfang, wenn es so ums Geld, die Finanzen geht, ist immer so, ja, eigentlich habe ich alles im Griff und ich will jetzt nur so ein bisschen noch mein Vermögen anhäufen, ja, und so. In den EFT-Sessions, da kommt dann oft diese starke verletzliche Komponente und das finde ich dann mega schön, wenn es dann so zusammenfließt.
Ja. Und was passiert dann genau in diesem Moment, in dem das so sichtbar wird, also in dem Frauen sich dann so ihr Herz öffnen, so offen und ehrlich alles rauslassen?
Es kommt so eine ganz starke Weichheit. Also so dieser, es fühlt sich an wie so ein Panzer, den ja jeder irgendwie auch so um sich rum baut in unserer Gesellschaft. Und wenn der sich langsam löst und wirklich diese Weichheit auch wieder nach außen kommen darf, dann entwickelt sich eine andere Stärke. Also es ist auch, ja, eine Stärke, aber es ist eine andere Form von Stärke.
Mhm. Ja, und das ist, finde ich, auch immer ganz wundervoll, diesen Moment. Also ich erlebe das auch oft in den Gruppen, wo ich mit Frauen arbeite, weil dann plötzlich kommt auch so diese Erkenntnis, wir haben alle ähnliche Probleme oder alle haben auch Herausforderungen und wir können uns alleine, indem wir drüber reden, können wir so sehr uns dabei auch unterstützen und Mut machen, oder? Wie siehst du das?
Ja, ja. Also gerade auch eben bei so Geldthemen, also Frauen reden da oft nicht so viel drüber, weil es eben so schambehaftet ist. Egal, ob eine Frau sehr, sehr viel Geld verdient, redet sie nicht drüber, weil es ihr unangenehm ist, wenn sie nicht so viel Geld verdient, wenn sie von ihrem Partner finanziell abhängig ist. Egal wie, wir haben irgendwie immer sehr starke Scham- und Schuldgefühle in Bezug auf Geld. Und es geht ja eigentlich nie ums Geld. Das ist nur die äußere Form. Und wenn sich das dann mal löst und da auch so eine Verbindung entstehen darf über, ja, einfach über so eine Ehrlichkeit, über so ganz ehrliches Hinschauen, dann ist es total, total schön.
Ja. Und was meinst du, würde sich verändern, wenn Frauen nicht nur in solchen Räumen sich öffnen würden, sondern auch sonst offener über ihre Erfolge und aber auch über ihre Zweifel sprechen würden?
Ja, das frage ich mich oft, weil ich finde, es ist so ein bisschen zwiegespalten, also sowohl im Online-Bereich als auch, sag mal, in der realen Welt, dass es der eine Part gibt, wo Menschen irgendwie gefühlt nur ihre Erfolge teilen und dann gibt es den Part, wo Menschen nur, ich sag mal, jammern oder die ganze Zeit nur reden, was alles schlecht läuft. Und ich glaube, einfach so eine Ehrlichkeit ist gut. Also einfach ganz ehrlich zu sein. Jetzt gerade läuft's richtig gut. Jetzt bin ich gerade richtig erfolgreich. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen 30K-Launch hinter mir. Und die nächste Woche ist es halt scheiße. Da sind die Kinder krank, man selber ist krank. Zwei Kunden haben den Vertrag beendet, weil sie doch nicht zufrieden sind. Und einfach, ja, es ist, diese Ehrlichkeit würde uns, glaube ich, helfen, einfach ehrlich über bestimmte Dinge zu reden, weder das alles so aufzubauen, so alles ist super, noch, oh Gott, alles ist scheiße, sondern einfach, ja, so ist das Leben, mal ist es oben, mal ist es unten.
Ja, das finde ich auch genau, also würde ich dir zu 100% zustimmen, weil wir haben so, gerade so auf Social Media gibt es halt so die so immer im Glamour-Licht stehen, ja, und die immer nur mit ihren, weiß ich nicht, 100 Millionen, die sie schon verdient haben, wedeln, ja, und wir wissen ja alle, dass jede Frau hat Herausforderungen, jede Frau hat auch Zweifel und Ängste, ne? Und es ist dann so anstrengend, finde ich, wenn man sich diese Frauen dann so anguckt, weil man sich ja dann immer sofort irgendwie anfängt zu vergleichen und man denkt, man fühlt sich im Grunde sofort schlecht, ne? Man denkt immer so, ja, ich habe es nicht geschafft und werde ich das je schaffen und so weiter und so fort. Und die ist ja, weiß ich nicht, die hat halt schönere Augen und deswegen schafft sie das oder warum auch immer, ne? Und dann gleichzeitig, ja, aber auch so dieses, manchmal dieses Seelenstripping, ne, wo man dann so gar nicht über Erfolge reden darf, sondern nur immer über so nach dem Motto, ja, so ein bisschen so dieses, was man alles Gutes tut und wie es einem geht, ja, und so diese Gefühle nach außen, wo ich dann auch denke, ja, Leute, aber wir wollen ja auch Geld verdienen, oder? Ich meine, bei jedem Mann billigt man zu, dass der in die Welt rauszieht, weil er Geld verdienen will. Und bei Frauen ist es immer noch so ein bisschen was Anrüchiges, ne? Wenn eine Frau sagt, ja, ich will richtig viel Geld verdienen, dann ist es gleich so ein bisschen, naja, was ist mit dir los? Ist sie so ein, also, ne, so wird immer so sofort bewertet. Und das finde ich einfach schade. Und deswegen finde ich auch dieses, oder deswegen möchte ich auch diese, führe ich auch diese Gespräche hier, weil ich denke, wäre so viel einfacher für alle, wenn wir einfach ehrlich sein könnten.
Ja, ja.
Ja, und das würde auch so inspirieren und das würde so viele Frauen Mut machen und ihnen zeigen, ja, ich kann erfolgreich sein. Es ist ein Weg, wo es immer hoch und runter geht und trotzdem darf ich das, ja? Ich darf diese Ziele haben und andere Frauen, die genauso sind wie ich, so ganz normal, haben es auch geschafft. Es sind eben nicht nur die Top 100 Frauen, die es schaffen, sondern es sind auch ganz normale Frauen wie du und ich, die es halt einfach schaffen.
Ja, ja. Ja, und eben auch diese Top 100, dann bin ich halt vielleicht in einem Jahr bei den Top 100 und im nächsten Jahr habe ich nicht mehr so viel Umsatz. Also in jeder Selbstständigkeit ist es ja ganz normal, dass es ein Auf und Ab gibt, was dann aber halt oft nicht kommuniziert oder gezeigt wird.
Ja, genau. Und wenn wir nochmal das Thema Armut mit deiner jetzigen Aufgabe quasi oder deiner Mission verknüpfen, ne? Also deine Arbeit führt dir dazu, dass Frauen finanziell freier werden oder dass sie den Mut bekommen und das Selbstbewusstsein wirklich auch auf die Finanzen zu gucken und sich da auf den unterschiedlichsten Wegen eben auch ein Vermögen aufzubauen. Und was würdest du sagen, warum ist finanzielle Unabhängigkeit für Frauen aus deiner Sicht mehr als ein nice to have? Also nicht so etwas wie, ich mache das jetzt mal, weil es jetzt dran ist oder weil es viele machen oder weil es gerade Zeit ist, sondern warum ist es wirklich im Grunde existenziell für jede Frau?
Ja, um eine Wahlmöglichkeit zu haben. Also wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo Frauen wirklich wählen können, was ja ganz lange nicht so war. Aber wenn ich kein finanzielles Fundament habe, habe ich halt doch wieder keine Wahlmöglichkeit. Und wenn ich aber schaffe, mir über ein Vermögen so eine Stabilität zu geben, dass ich sage, ich kann jederzeit frei wählen, ob ich in dieser Partnerschaft sein möchte oder nicht, oder ob ich in diesem Beruf arbeiten möchte oder nicht, oder in welcher Form ich in diesem Beruf arbeiten möchte, oder ob ich Kinder haben möchte oder nicht, ob ich gerade bei meinen Kindern zu Hause sein möchte oder nicht. Also einfach diese Wahlmöglichkeit zu haben, gibt Frauen unfassbar viel Selbstbewusstsein und eben wieder diese Lebendigkeit und Freiheit, weil ich glaube, viele Frauen, oder zumindest die, die ich anziehe, sind so, ich sag mal so, wie Waldhexen. Die wollen frei sein, die wollen kreativ sein, die wollen lebendig sein und sind halt oft aber in so Strukturen gefangen. Und wenn so diese finanzielle Stabilität da ist, dann haben sie wieder so eine Befreiung und dann können sie wieder diese kreativen Waldhexen sein, quasi, die sie eigentlich sind. Und es gibt einfach auch unglaublich viel Lebendigkeit und Lebensqualität.
Mhm. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass man damit auch früh anfängt, ne? Also man kann zu jedem Alter anfangen und muss sich jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt bin ich schon XY alt, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Es lohnt sich immer, würde ich sagen, ne? Und auch, dass man früh damit anfängt, ne? Selbst wenn man vielleicht schon Studentin ist, kann man ja ganz kleine Beträge auch in ein ETF, ich verwechsel das einmal.
Ja.
Diese Klopftechnik EFT, die wir beide praktizieren, bin ich da, man muss sich immer konzentrieren. Also ein ETF kann man ja einen Sparplan machen und so weiter. Und es baut sich dann einfach langsam auf, oder? Wie siehst du das?
Darf ich dazu eine Geschichte erzählen?
Ja, natürlich, gerne.
Ja, weil ich habe nämlich vor 2 Wochen einen Workshop gehalten an der Musikhochschule in München. Die haben so ein Career Center und ich finde es super, dass es das gibt, weil zu meiner Zeit gab es es noch nicht, wo eben Studierende auch vorbereitet werden auf ihre Karriere nach der Musikhochschule. Und da hat eine Studierende zu mir gesagt, ja, sie hätte quasi gar kein Geld, um überhaupt was zu investieren, obwohl ich den ganz langen Vortrag erklärt habe, ihr könnt schon mit 1 Euro anfangen und so. Und dann ist sie in der Pause los und kam mit einem Matcha-Latte zurück. Und dann habe ich sie gefragt, wo sie den jetzt her hat. Ich sage, ja, im Café nebenan. Dann habe ich sie gefragt, ob ich das als Beispiel nehmen darf, wenn es für sie okay ist. Sagt sie, ja, klar. Und dann haben wir mal ausgerechnet, dieser Matcha-Latte hat 4 Euro gekostet und sie holt den ungefähr 2-mal in der Woche. Und dann haben wir das ausgerechnet, wenn sie das nicht tun würde, sondern ihre WG war 2 Straßen weit in ihrer WG, sich einen Kaffee kochen, dann wären das nach 30 Jahren 96.000 Euro. Und das war für sie so krass, dieses einfach das schwarz auf weiß zu sehen. Er sagt, weißt du, Julia, das hat mich jetzt voll inspiriert, doch anzufangen, mit einem Sparplan und in ETFs zu investieren. Und es geht ja nicht darum, dass sie sich jetzt nie mehr eine Matcha Latte kaufen soll. Also ich bin dafür, Genuss, wenn wir es wollen, und investieren, wo wir können. Also wir sollen jetzt nicht alle so total spartanisch leben und uns nichts mehr gönnen, aber es geht darum, okay, gönne ich mir jetzt mal diese Matcha Latte oder ist es so ein Selbstläufer, dass ich mir halt zweimal die Woche Matcha Latte hole und aber gleichzeitig denke, ich habe nichts zu investieren. Und wie du sagst, so früh wie möglich ist im Prinzip am besten. Ja.
Ja, genau. Das ist echt ein super Beispiel, weil wir ja oft unbewusst für Dinge Geld, also wir denken, wir haben kein Geld und trotzdem kaufen wir uns irgendwelche Dinge.
Ja.
Und denken dann trotzdem, ich habe gar kein Geld, obwohl wir ja doch Geld haben, um dann eben zum Beispiel so einen Kaffee zu kaufen oder Matcha Latte. Und das ist wirklich faszinierend. Und ein super Beispiel, also dass es sich wirklich lohnt. Also mein jüngster Sohn, der natürlich von seinen jetzt anders auch nochmal geprägt ist, weil ich natürlich jetzt anders bin als früher und eben auch von seinen älteren Geschwistern, die eben auch alle schon in ihren Vermögensaufbau quasi investieren, der besteht jetzt darauf, dass sein Taschengeld auch angelegt wird. Also zumindest ein Teil davon.
Cool.
Und das finde ich echt cool, dass er das so, also es fordert er richtig ein. Also er lässt auch nicht locker. Also er ist jetzt schon seit einigen Wochen, weil wir das so ein bisschen verschlammt haben hinter uns her, dass wir es jetzt endlich mal umsetzen.
Cool.
Und bleibt da total dran. Das war heute Morgen schon wieder Thema, dass er gesagt hat, heute wird es endlich mal gemacht und heute wird es dann auch gemacht. Also das finde ich richtig, richtig gut. Was würdest du denn jetzt Frauen, die das jetzt vielleicht hören und sagen, okay, ich könnte ja auch mal meinen Matcha Latte lieber investieren. Was würdest du denen denn raten? Was wäre das Beste? Wo legt man es dann am besten an?
In einen breit gestreuten ETF. Also wenn ich so ganz, sag mal, ganz basic sein will, ich auch nicht so Bock habe, wie die ganze Zeit mein Aktiendepot zu checken oder mich mit Einzelaktien oder so zu beschäftigen, dann einfach einen breit gestreuten wie MSCI World oder ich kann sagen, ich nehme einen S&P 500, da ist die Gewichtung eher USA und nehme dann noch einen europäischen ETF zum Beispiel dazu oder Emerging Markets, dass ich so eine Auswahl habe von 3 ETFs zum Beispiel. Das ist so 1 bis 3 ETFs, so breit gestreut wie möglich und da dann ein Sparplan, es reicht ja auch schon monatlich mal 50 Euro oder so und dann eben zu sehen, wie sich das Geld entwickelt und das ist halt auch wie im Leben, das geht auch hoch und runter, also das Aktiendepot entwickelt sich ja auch nicht linear nach oben, sondern auch da gibt es Schwankungen, die muss man dann aushalten können, da steigen leider die meisten dann wieder aus, deswegen mache ich auch so viel energetische Arbeit, weil es viel mit dem Nervensystem zu tun hat, Vermögen aufzubauen auch, aber da einfach dran zu bleiben und monatlich und weiter und dann zu sehen, wie das wächst, das ist ein total tolles Gefühl.
Ja. Und wo empfiehlst du das anzulegen? Also über welche Plattform? Was ist da vielleicht am einfachsten oder was aus deiner Erfahrung?
Also ich nutze Trade Republic. Ich finde, das ist total intuitiv und einfach. Es gibt Zero gibt's. Also es gibt ganz viele.
Ja.
Aber ich persönlich nutze Trade Republic am liebsten.
Und empfiehlst du auch Einzelaktien zu kaufen oder sagst du, nee, lieber bleibt man lieber bei den ETFs?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde mal mit ETFs starten. Und bei vielen ist es so, auch wenn die bei mir zum Beispiel im Programm sind, die entwickeln dann so eine Affinität dafür. Also die merken dann, boah, das ist richtig geil, sich auch so mit Unternehmenszahlen zu beschäftigen. Und ich möchte irgendwie so richtig Anteil an diesem einem Unternehmen haben. Und die kaufen dann auch mal Einzelaktien oder dann auch mal mehr. Aber ich würde nicht mit Einzelaktien einsteigen und auch nicht jetzt einfach irgendwelche Einzelaktien kaufen, sondern da müsste man dann schon ein bisschen gucken, eben die Unternehmenszahlen anschauen und so Sachen.
Ja.
Aber ich mache beides. Ich habe meine ETFs, die mache ich für die Altersvorsorge. Also ich decke meine komplette Altersvorsorge über ETFs ab und den restlichen Vermögensaufbau mache ich über Einzelaktien. Und das ist, meine ich, nenne es auch Spielgeld. Also wo ich mir dann eben auch mal was davon gönnen kann. Oder ich mache auch mit Krypto, da habe ich dann Gott sei Dank, bevor jetzt das runtergerauscht ist, ein Teil verkauft. Und wir sind schön in Urlaub gegangen. Also das ist quasi so, ich sag mal, nice to have Geld. Aber die Altersvorsorge würde ich immer über ETFs machen.
Ja, super. Ja, super cool, liebe Julia. Also das ist wirklich sehr interessant und ein tolles, spannendes Thema. Und als letzte Frage, um nochmal so den Bogen vom Anfang vielleicht zu schließen, was wünschst du dir denn persönlich jetzt noch für dieses Jahr? Was ist so ein Herzenswunsch von dir?
Also ich heirate dieses Jahr tatsächlich im August wieder. Und mein Wunsch ist, ich bin da natürlich ein bisschen geprägt durch meine vorherige Eheentscheidung. Ich wünsche mir also jetzt ganz persönlich für mich, dass es einfach, dass ich eine neue Erfahrung machen kann.
Ja.
Weil das habe ich ganz oft in meinem Leben gemerkt oder auch bei anderen Menschen. Wir meiden ja dann oft Dinge, wenn wir schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ich habe aber gemerkt, wir können auch immer wieder neue Erfahrungen machen. Und ich wünsche mir da einfach, dass ich mit dieser Ehe dann eine neue Erfahrung mache, weil ich auch ja tatsächlich auch finanziell anders da reingehe, anders aufgestellt bin, da eine andere Unabhängigkeit mir bewahren kann.
Ja.
Und trotzdem in Verbindung sein. Und ja, das ist mein Wunsch für dieses Jahr.
Richtig, richtig schön. Liebe Julia, ich danke dir, dass du heute hier in meinem Podcast warst und dass du so offen gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass du ganz viele Frauen noch inspirieren wirst und vor allen Dingen ihnen auch zeigen wirst, wie einfach es letztendlich auch ist, sich eine finanzielle Unabhängigkeit zu erarbeiten oder eben zu ersparen sozusagen, ohne dass man ja nicht auch weiß, dass es auf diesem Weg Herausforderungen gibt. Dass es immer beides gibt, ne? Dass es den Erfolg gibt, aber eben auch den Misserfolg zwischendurch mal und dass man das aushalten darf und dass wir das auch können und dass es Spaß macht und gut tut, auch ehrlich darüber zu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Franziska.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.